Es geht hier wirklich um Freude machen. Also das ist ja, das ist extrem, extrem schönes Erlebnis. Auch deine Auslieferungen fand ich immer sehr, sehr emotional.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Bugatti, McLaren und nach Möglichkeit alles, was auf dem Hypercar-Bereich machbar ist. Ein Mensch kann es dir besorgen. Er sitzt heute neben mir, Erwin Krieger. Einer der coolsten Automobilverkäufer, die ich so kenne, weil er auch meine Autos verkauft, deswegen muss er cool sein. Und er hat mich zu einer Marke gebracht, von der ich nie gedacht hätte, dass ich da irgendwann mal sein werde. Aber all über diese Themen und wie wird man überhaupt so ein junger, erfolgreicher Verkäufer? Ich sage jetzt immer noch, dass er jung ist. Vielleicht erzählt er später was anderes. Im heutigen Podcast viel Spaß bei der neuesten Folge. Oh, wir gehen heute wieder ganz, ganz hart in diesen Podcast rein. Ich habe Erwin bei mir sitzen. Wir sind nicht nur befreundet, sondern er bereichert auch mein Leben. Und ich bereichere irgendwie die Automobilwelt. Er verkauft nämlich die Autos, die ich fahre. Und bevor ich jetzt in die allgemeinen Fragen gehe, muss ich dich was fragen, wo ich hoffe, dass du keine politisch korrekte Antwort gibst. Was ist denn für dich die geilste Automobilmarke der Welt?
Ist definitiv Bugatti, würde ich sagen.
Die ist auch nicht politisch korrekt jetzt, hoffe ich.
Also für mich ist es politisch korrekt in der Hinsicht, weil wo gibt's 16 Zylinder, gibt's über 1000 PS und wo gibt's diese Alltagstauglichkeit gepaart mit der Qualität?
Aber ist es immer noch so, obwohl du die Dinger verkaufst? Ist es deine die geilste Automobilmarke, wo du jeden Tag mit den Dingern in Kontakt stehst?
Für mich so schon, ja, definitiv.
Okay. Mhm. Aber warum?
Du kannst jeden Tag damit fahren.
Ja, das stimmt.
Das ist definitiv haltbar. Mhm. Es gibt ja Fahrzeuge mit jenseits 100, 200.000 Kilometer da draußen in dieser Welt.
Das ist krass, ja. Wir sind, als ich bei Bugatti war, da sind wir mit dem High Mile, heißt das Ding immer dann, ne? Irgendwie sowas.
High Mile Giro, ja, genau. Ja,
110.000 Kilometer das Ding gehabt.
Und wobei, es hat nichts geklappert. Ne? Wobei, da muss man ganz ehrlich dazu sagen, es ist ja ein Entwicklungsfahrzeug gewesen, ein ehemaliges. Mhm. Und ja, es hat nichts geklappert, gar nichts. Also das ist tatsächlich crazy. Die Qualitätsstandards sind extrem, extrem hoch.
Ja, und wenn man weiß, wie Andy fährt, dann weiß man, dass es auch mal klappern könnte.
Also, genau, du sprichst vom Andy Wallace. Ja, genau. Also der hat ja ein bisschen Rennsporterfahrung.
Dezenter.
Du bist ja mit ihm gefahren,
glaube ich. Ja, genau. Ja. Landstraße. War auf jeden Fall interessant.
Ja, spannend. Ja.
Also war wirklich, ich hab selten Angst im Auto. Und bei ihm hatte ich definitiv keine, weil das war so unfassbar gut, wie der gefahren ist. Es war schon echt, echt krass.
Das stimmt, bei ihm fühlt man sich extrem, extrem sicher. Ich bin das letzte Mal tatsächlich nicht mit einem modernen Bugatti mit ihm mitgefahren, sondern mit einem Typ 35.
Wow, okay. Der ist offen, ne?
Das ist dieses kleine Rennauto im Endeffekt, wo du im Overall drin sitzt, eng auf eng, es riecht nach Öl, Sprit und allem
drum und dran. Und ist ja klein, also du hast gut reingepasst auf gut Deutsch.
Es war schon trotzdem kuschelig. Keine Blinker, Handzeichen, also wie Fahrradfahren, nur auf vier Rädern, das ist schon witzig.
Okay.
Und Baujahr, ich meine 1930, das darf man ja nicht vergessen.
Was kostet die Hütte?
Also es gibt ja viele von den Fahrzeugen. Ich kann es gar nicht so sagen, weil es kommt darauf an, wie der Zustand ist, restauriert, nicht restauriert. Also das ist ganz querbeet. Also es ist nicht ganz so teuer wie die modernen Fahrzeuge.
Okay, aber ist jetzt so für 10.000 Euro kriegst du
nicht? Nein, das nicht. Nein. Also wir reden da schon hier von 200, 250, 500, je nachdem.
Ja, das ist für Bugatti
Historie, keine Historie. Man darf nicht vergessen, das sind die meistgebauten Fahrzeuge. Ja.
Echt?
Knapp 2.000 Stück, glaube ich.
Ach, geh weiter. Sowas. Das wusste ich nicht. Schon. Jetzt reden wir über Bugatti, aber die Leute wissen noch gar nicht, wer du bist. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du, woher kommst du eigentlich und wie kannst du über so eine Marke so entspannt reden und dann noch über Andy da reden und über du bist irgendwo mitgefahren und ich habe irgendwas erzählt von wegen, ich war bei Bugatti, warum? Offensichtlich warst du auch dabei, also wer bist du?
Gut, Erwin Krieger mein Name, bin 33, in der Nähe von München aufgewachsen, muss man dazu sagen, also ich komm aus Augsburg gebürtig auch.
Lebst du ja auch, ne?
Ich lebe jetzt mittlerweile wieder drüben, genau richtig, in einem schönen Eigenheim mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn. Mhm. Also bin Familienpapa.
Geiler, kleiner Fratz auch.
Genau, richtig. Und vertreibe jetzt seit gut einem Jahrzehnt Supersportwagen und Hypercars, ja.
Du vertreibst super Hypercars. Du bist an der automobilen Weltspitze, würde ich jetzt mal sagen, aktiv. Jetzt meine Firmen, so gut, mein Punkt.
So würde ich Bugatti definieren, ja. Also das ist die automobile Speerspitze, ja.
Wie kam es dazu? Also wie dieser Weg da, dein Leben mit jetzt Bugatti? Du wirst noch viel vor dir haben, da bin ich gehe ich mal schwer davon aus, aber jetzt aktuell ist es Bugatti. Ich gehe davon aus, es wird auch noch so bleiben, ganz, ganz lang. Aber wie kommt man da hin? Also ich meine, Wie viele Automobilverkäufer können auf der Welt sagen, also ich bin bei Bugatti? Mach das halt so mal nebenbei.
Gibt's nicht so viele. Also tatsächlich, die Idee ist ja vor knapp über 2 Jahren entstanden und ich fand das wirklich cool, weil ich einfach auch an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ein bisschen Veränderung, also nicht Veränderung, sondern irgendwo weiterzukommen. Und dann ist halt die Idee entstanden, bei uns intern Bugatti zu besetzen oder mitzubesetzen. Nachdem die Marke in dem Pre-Owned-Business einfach, es gibt einfach mehrere Fahrzeuge jetzt auf dem Markt und die versuchen jetzt einfach dann das Pre-Owned-Business mehr in Bewegung zu kriegen. Ja? Mhm. Bis dato war es ja sehr fokussiert nur auf Neuwagen und so ist das Thema entstanden. Ursprünglich, ich habe BMWs verkauft.
Ja. Das war ganz
kurze Zeit, ganz am Anfang.
Ganz am Anfang. Und dann, wie ging es so weiter?
Dann wurde ich abgeworben. Also, witzige Story. Also, mein Mentor und mein Kollege Helmut Zöllner, damals Geschäftsführer von dem Autohaus, wo ich einen Juniorverkäufer gemacht habe in Augsburg, der kam irgendwann mal auf mich zu und hat gesagt, ob ich nicht Lust habe, mit ihm McLaren zu machen. Also, so kommt es her. Also ich habe jetzt fast 12 Jahre McLaren hinter mir, muss man jetzt dazu sagen.
War ja auch ganz katastrophal. Also, ich meine, McLaren ist ja auch die Speerspitze von Supersportwagen. Ne? Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Und dann so, McLaren verkaufst du 12 Jahre.
Na gut, damals zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz. Also vor allem in München, in dem Feld. Wir haben 3 Porsche-Zentren, wir haben Lamborghini, etablierte Marken. Und dann kommst du mit einer englischen Marke, die 2010 plötzlich angefangen hat, Straßenautos zu bauen. Mhm. Also es ist nicht so, als würde McLaren jetzt von heute auf morgen Autos zu bauen, sondern es gibt den legendären McLaren F1, SLR McLaren, ist bekannt, Formel 1 machen die ja schon Tag 1, da kommt...
Gefühlt 200 Jahre, ne?
Genau, richtig, also fast, Mensch, Mann, aber von Anfang an tatsächlich, ja, das war spannend, aber es war jetzt nicht so, als hätte ich von Anfang an ja gesagt, also weil ich damals bei BMW echt glücklich war, also ich habe in der Nähe gewohnt, es war zu dem Zeitpunkt meine liebste Automarke, mein Vater ist immer BMW gefahren, ich bin da groß geworden mit BMW und das war eigentlich echt eine coole Zeit, also es hat eine bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht und dann habe ich gesagt, was habe ich zu verlieren? Ja, probierst es einfach.
Und da haben wir uns dann kennengelernt bei McLaren.
Das 2016 war ich, glaube ich.
Das ist scheiße lange her. Fast 10 Jahre hast du gebraucht, bis ich dann effektiv Kunde
McLaren. Ich sagte immer, wenn du so weit bist, bin ich es auch. Also,
aber das muss ich echt sagen. Also es war von allen, es war wirklich krass. Du hast auch nie irgendwie Druck gemacht. Du hast auch, ich habe ja immer wieder Berührungspunkte gesucht auch und du auch.
Stimmt,
und das gab dann immer auch mal wieder Berührungspunkte. Aber das kam jetzt nie irgendwie so, dass man gesagt hat, das muss jetzt unbedingt heute sein. Du hast mir aber auch überhaupt 0,0 Vorwürfe gemacht, weil ich gesagt habe, ich traue mich jetzt doch kein McLaren zu fahren. Und heute sage ich ja McLaren, also jetzt mal unabhängig von dem kleinen, schnellen Franzosen und dem kleinen, schnellen Kroaten, ist das 57, das 57S mein liebstes Auto.
Ja, also kann ich verstehen.
Muss ich ganz offen sagen.
Ja, auch damals, also 2010 mit dem MP4 12C, was die auf den Markt gebracht haben, das Auto fährt jetzt immer noch mit den modernen Autos mit, ist total underrated, meiner Meinung nach, und aktuell für einen vernünftigen Preis zu haben. Also in der Preisrange findest du ja sonst nicht viel.
Ja, und schaut immer noch modern aus für dich, ne?
Ja, moderner, sagen wir es mal so. Du hast halt auch einen Carbon-Monocoque, also jetzt 150.000 Euro oder was die Fahrzeuge jetzt gebraucht kosten, gute gebrauchte oder weniger sogar zum Teil.
Ja. Und 2-3 PS hast du auch am Arsch.
Also. 625, ja, da stehst nicht im Weg.
Mhm. Und das war dann im Endeffekt, du hast dann McLaren mit aufgebaut hier in München, ne? Das
richtig.
War ein ganz kleiner Showroom, weil ich kann mich auch noch daran erinnern.
Richtig.
Und dann ging der Schritt zu Dörr. Ist richtig, dein jetziger Arbeitgeber?
Richtig, also 2012 habe ich mit McLaren mit angefangen, da haben wir eine andere Struktur im Hintergrund gehabt. Wir haben ein Anschlusshaus in Starnberg gehabt mit Ferrari und Maserati, wo auch dann auch die Werkstatt war, weil wir haben jetzt nicht lokal unbedingt eine Werkstatt gebraucht bei den paar Autos. Mhm. Wir haben ja zum Teil nur ein Auto im Showroom gehabt anfangs. Also es war schon ein Kampf, wirklich ein Kampf. Also das ist nicht so, als hätten wir alle richtig Geld verdient, sondern eher im Gegenteil. Mhm. Wir haben von Montag bis Sonntag gearbeitet und haben uns ab und zu mal gefragt, was machen wir jetzt noch? Ja, weil es hat einfach eine Zeit lang gebraucht. Das waren echt so 4 Jahre wirklich schwierig. Und 2014 hat dann uns die Dörr Group, der Rainer Dörr, übernommen. Und seitdem geht es natürlich geht es eigentlich nicht ganz steil bergauf, aber es geht bergauf, muss man sagen, ja, mit der Dörr Group, mit mehreren Standorten. Gut,
das ist ja eigene Geschichte, da können wir richtig, später nochmal drüber reden.
Genau.
Jetzt mal so, gibt es so Highlights aus dieser Geschichte? Also ich weiß, also wenn einer mal ein Buch schreiben muss, dann du. Also ich meine, jetzt die Zuschauer, die kennen dich jetzt ja nur aus den paar Minuten hier, aber ich kenne dich ja doch schon ein bisschen länger. Jetzt ist ja doch wirklich fast 10 Jahre jetzt. Ne? Was sind so die größten Highlights, die du so in den letzten Jahren aus deiner Karriere mitnimmst, Automobil jetzt explizit?
Gut, es gibt unzählige Highlights. Also das ist schwierig, da jetzt irgendwie, es gibt verrückte Sachen, es gibt sehr, sehr positive, es gibt negative Erlebnisse. Also es ist schwer zu sagen, was ist das Verrückteste.
Das größte Negativerlebnis?
Ich habe einen schweren Unfall gehabt, ja, tatsächlich. Ah, ja. Der hat mich damals auch in meinem Leben sehr stark geprägt, aber das ist eine ganz separierte Story.
Mhm. Okay, machen wir einen Hakenende, weil muss man auch nicht ständig in den Kopf bringen.
Genau,
und der richtig. Positivste Effekt, was würdest du sagen, das größte Highlight? Wenn du mal eins rauspicken müsstest?
Wäre das fast auch, muss man dazu sagen. Und jetzt würde ich tatsächlich den Switch zu Bugatti sagen. Ja. Also ist für mich persönlich ein absolut Highlight. Ja.
Ja, es ist ja auch, nochmal, es ist die automobile Speerspitze, das muss man einfach immer noch sagen.
Hat nicht nur damit zu tun, sondern ich fühle mich sehr wohl damit.
Mhm. Also, ist auch unfassbar familiär,
ja.
diese ganze Thematik.
Also
ich würde behaupten, dass ich fast jeden Top-Entscheider bei Bugatti selber kenne, also bei welcher Automobilmarke, in der, wo geht es?
Also, das ist schon krass. Kennengelernt, ja.
Ja, ist ja. Schon krass. Also, ist wirklich, oder auch, ja, genau. Machen wir einfach mal hinter den Haken.
Ja.
Dann, das passt schon so. Wie ist so ein Hypercar-Kunde? Ich meine, du hast ja wirklich, das Thema, was ich so mitbekommen habe, du bist bei McLaren, hast du schon wirklich Top-Kunden beraten. Immer noch.
Absolut, ja klar. So,
und jetzt aber bei Bugatti ist es ja nochmal eine andere Nummer. Das Thema ist aber halt, dass so jemand dann auch mehrere Autos im Fuhrpark hat. Also das ist ja nicht, wenn du einen Bugatti fährst, hast du meistens mehrere Autos und vielleicht auch andere Sachen, die lustig sind. Aber wie ist so ein Kunde, der in diesem Hypercar-Welt rumspringt? Ist es jetzt ein normaler Mensch oder was ist das jetzt für eine? Wie würdest du es beschreiben?
Definiere normaler Mensch. Also ich denke jetzt mal, den ganzen Tag, was ich eigentlich mache, ist sehr weit weg von normal für die meisten Menschen auf dem Planeten. Also schlussendlich habe ich würde sagen, mit der 1% auf der Welt zu tun. Ja, wir reden über ein paar Autos, die sich auf der gesamten Welt verteilen. Man darf nicht vergessen, es gibt von der modernen Ära von Bugatti knapp 1000 Autos weltweit. Mhm. Das ist nichts, also muss man dazu sagen. Und auch jetzt der McLaren, die haben in der Spitze 4.500 Autos circa gebaut.
Das ist nicht viel.
Jährlich. Und jetzt binnen, gut 2010 haben sie gesagt, ja gut, jetzt 15 Jahre. Das ist nicht so viel, ja, muss man einfach dazu sagen. Der normale Kunde, den würde ich so beschreiben, es ist ein Mittelständer auf dem Weg nach oben. Ja. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das Schöne, was mir am meisten Spaß macht, ist diesen Lebensweg zu bestreiten. Mhm. Und zwar jetzt angefangen mit einem gebrauchten McLaren oder Aston Martin, haben wir bei uns auch im Portfolio, das mache ich jetzt nicht direkt, aber man spricht halt den Kollegen die Empfehlung aus. Und dann geht's halt los. Dann der erste Neuwagen, die erste Konfiguration, dann halt das erste individuelle Fahrzeug, dann das limitierte Fahrzeug. Also das ist schon ein Prozess. Mhm. Und das hast du ja selber erlebt. Also wir sind halt nur anders eingestiegen bei dir. Also
ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber reden sollten, wie wir eingestiegen sind. Es war auf jeden Fall auch nicht normal.
Sehr spannend und mich freut es umso mehr gerade, weil ich finde, die Beziehung ist jetzt, also das ist ja das nächste Mal, geht ja immer mit dem Kunden eine Beziehung ein, ob man jetzt will oder nicht. Man verheiratet sich bei einer Neubestellung von einem Fahrzeug, vor allem bei einem Hypercar über mehrere Jahre. Also so ein Prozess ist ja nicht so, du kommst jetzt vorbei, ja, zack, zack, Auto konfiguriert in den meisten Fällen, sondern ja, man fliegt bei McLaren nach England, bei Bugatti fliegt man oder fährt man nach Molsheim, Kroatien machen wir ja auch noch ein bisschen was. Da fliegt man auch mal hin und schaut sich das Ganze mal an, was da passiert. Und es ist ja ein Prozess in jeglicher Hinsicht. Und dann natürlich die Bauzeit, ja.
Hast du das Gefühl, dass diese Marke, jetzt mal ganz oft von den Fragen, die ich noch an dich habe, aber dass die Marke Bugatti auch durch Marte Rimac mal mehr Coolness bekommen hat, dass man sich mehr traut, das Fahrzeug zu zeigen? Weil ich habe das Gefühl, ich sehe heute deutlich mehr als damals, als er auf den Markt gekommen ist, so ein Giro.
Gut, ich würde das anders sagen. Ich weiß nicht, ob da, klar, natürlich, der Marte ist einfach eine coole Person. Ja. Sehr, sehr spannender Mensch in jeglicher Hinsicht. Ja. Also ist er fast in meinem Alter. Also er ist ja 2 oder 3 Jahre älter wie ich. Also ist unglaublich, dieser Mensch. Das kann man eigentlich, glaube ich, genauso sagen.
Stress mich jedes Mal, wenn mir das aufs Blut geschmiert wird.
Er ist halt einfach ein extrem lockerer Typ und das ist halt in dieser Welt gab es das so noch nicht. Ja, und Bugatti ist dann doch etwas konservativer, sagen wir es mal so. Also siehst du ja auch vor Ort und ist dann doch sehr adrett. Was sehr schön ist, weil das ist einfach das ist halt die Marke. Mhm. Das ist einfach so. So cool natürlich die Elektrofahrzeuge jetzt auf dem Marta Rimac sind. Umso adretter ist halt Bugatti. Das ist eigentlich, super spannende Kombination. Mhm. Aber die Strahlkraft Bugatti ist halt extrem. Also die Marke hat eine extreme Strahlkraft nach außen. Und das merkt man halt, ja. Und jetzt in der Welt der Social Medias, ich denke mal, irgendwo im tiefsten Dschungel, sofern man irgendwie Internetzugriff hat, versteht man, was Bugatti ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und egal, wo du damit vorfährst, das wird ja auch für Marketingzwecke verwendet von dem einen oder anderen Kunden, ja, der halt jetzt im Social-Media-Bereich etwas größer unterwegs ist zum Beispiel.
Die Menschen, die Bugatti fahren, hast du das Gefühl, die sind so unfassbar geldgetrieben? Ist es in der heutigen Zeit immer so ein Thema, so, ja, Kapitalismus und so weiter. Ich habe auch viele Podcast-Folgen jetzt auch zu dem Thema und auch bei der Cashflow-Konferenz zu dem Thema. Aber du bist ja mit den Leuten jeden Tag am Tun. Also ist es jetzt ein normaler Mensch oder sind die alle, quetschen die jeden Millimeter aus, auch bei dir jetzt? Oder wie würdest du es beschreiben? So?
Natürlich, also ich würde jetzt sagen, umso teurer ein Produkt ist und seltener ein Produkt ist, umso intensiver die Beratung sowie auch natürlich die Preisgestaltung. Also jeder hat individuelle Wünsche. Also erinnere dich an unser erstes Gespräch, ja, zu so einem ähnlichen Thema. Ja. Das war natürlich, das habe ich schon irgendwo bewusst für dich so zusammengebaut, ja, weil ich meinte das, ich weiß es ja nie zu 100%, dass es ungefähr diese Richtung ist, wo du hin möchtest damit. Und da begleitet man den Kunden. Aber natürlich, du hast natürlich auch in reine Investoren. Aktuell in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, moderner wie in den vergangenen Jahren. Mhm. Allerdings hast du Enthusiasten. Also ich muss echt sagen, ich habe also zu den positiven Erlebnissen, ich erinnere mich an einen Kunden, der hat ein großes Unternehmen verkauft, der hat sich dann so ein Fahrzeug kaufen können, hat sein Leben lang gearbeitet und jetzt genießt er so die richtig schönen Dinge im Leben. Und dann fließen auch mal Tränen bei einer Auslieferung, also Freudentränen. Und das ist halt, und das ist so die Definition, wieso mache ich das? Also es geht hier wirklich um Freude machen. Also das ist extrem, extrem schönes Erlebnis. Auch deine Auslieferungen fand ich immer sehr, sehr, sehr emotional. Das ist schon ein intimer Moment, auch so eine Auslieferung.
Dann nehmen wir mal die Butter jetzt auch vom Brot runter, weil das außen rumreden. Du hast ja meinen ersten Bugatti verkauft und das war ja wirklich eine ganz kurze Aktion. Autobahn, dich angerufen und gesagt, ich hätte gern so und so einen. Und dann hast du gesagt, zufälligerweise steht einer da. Das war wirklich Zufall. Das war wirklich völlig bekloppt, dass genau dieses Auto dann da stand. Und dann hat es ja nicht lange gedauert. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das so. Auch weil du entsprechend mich begleitet hast, auch bei der Art und Weise, wie man so ein Auto dann halt auch kauft. Mhm. Und da war ich ja völlig, also das ist schon eine andere Hausnummer, wenn man so ein Auto dann sich antut. Und ich habe zwei Autos, die ich wirklich im Leben nicht vergessen werde. Das ist mein erster Porsche und mein erster Bugatti. Also das war wirklich, das war schon, das war schon ein krasser Moment, dieses Auto dann auch so zu besitzen und zu wissen, okay, also ganz so schlecht ist das nicht, was du da jetzt unterm Arsch hast.
Und du kannst dir nicht vorstellen, wie groß es, also was für eine Ehre das für mich auch ist, diesen Moment mit dir, also dich begleiten zu dürfen bei diesem Moment. Das ist für mich auch was sehr, sehr, sehr Besonderes. Ja.
Ja, war auch cool. Also hast du auch gut gemacht. Ich bin ja nicht so der, wenn der eine oder andere das vielleicht jetzt anders sieht, weil ich ja Social Media machen soll, aber für mich sind diese Momente schon sehr anonym, also ich mag das überhaupt nicht. Also wenn das dann so Leute außenrum und so, das ist dann mein Moment, ne, in dem, und den hätte ich dann gerne auch für mich. Und du wirst doch von mir niemals einen Post sehen, jetzt explizit, wo ich mich vor meinen Bugatti stelle und sage, hier, bitteschön. Also wenn ich ihn zeige, dann verdeckt oder halt jemand anders zeigt ihn oder so, aber für mich ist das ist mein Auto. Das ist nichts, was der Welt irgendwie gehört. Das ist mein Ding.
Ja klar, ein Auto ist ein Emotionsprodukt, also Auto braucht man vielleicht schon, aber ein Supersport oder ein Hypercar braucht man in den meisten Fällen einfach nicht. Ja. Das ist halt.
Trotzdem ist es so, dass du als Verkäufer jetzt ja auch bei Motor, in der Motor World ja aktiv bist. Also die Motor World ist ja so ein Erlebnispark für Automobil. Also ich glaube, die meisten kennen, das gibt es ja überall, Frankfurt und Mallorca und München und so. Und da ist ja dein Showroom sehr präsent.
Mhm. Ja.
Wie ist das für dich als Verkäufer? Ich meine, die meisten, ich muss die Frage ergänzen, weil so ein Wagen siehst du eher unwahrscheinlich. Und dann steht der da in so einem Glaskasten eigentlich schon fast und du kannst da zugreifen, du kannst ihn dir anschauen, das kannst du ja sonst nicht. Aber wie ist es für dich als Verkäufer? Also jetzt mal, wenn da die Leute an der Scheibe kleben und machen und tun und Fotos machen den ganzen Tag und.
Gut, das Leben ist, denke ich mal, in jeglicher Hinsicht so, wo Sonne ist, ist immer Schatten. Mhm. Also für mich die ganz klare Schattenseite ist einfach diese Präsenz. Was allerdings auch wieder eine sehr positive Seite hat. Also klar, die Hersteller wollen irgendwo eine zentrale Präsenz haben und das ist natürlich für den Automobilenthusiasten der Hotspot. Und ich meine, sowas gab es zuvor in der Region jetzt nicht so. Also vor allem nicht in diesen Ausmaßen. Positiver Effekt ist natürlich auch, klar, weil es ist auch immer eine Frage der Versicherung und du siehst ja, wie die Fahrzeuge auch zum Teil da bei uns da stehen.
Ja.
Und auch jetzt, wenn ich jetzt in den Showroom schaue, also ich habe jetzt gerade 6 Autos da stehen, ja. Also nicht im Showroom, 3 im Showroom und 3 draußen, beziehungsweise 2 draußen, einer in einem weiteren Showroom. Da reden wir mal schnell. Wo sind wir denn da? Bei 30 Millionen
Wert. Schon verrückt,
ne? Also es ist, also die Werte, mit denen wir den ganzen Tag hantieren, ist eigentlich komplett surreal für die meisten. Ja. Anders kann man es gar nicht sagen.
Ja.
Und gut, es ist, man muss schauen, wie man jetzt eine intime, einen Raum schafft für den Kunden, wenn jetzt ein Kunde da ist und einen Kundentermin hat. Mit dem neuen CI, mit dem neuen Showroom, hast du ja gesehen, geht das ja jetzt auch. Zuvor war es ein bisschen offener sogar noch. Da hat man halt Termine dann mehr außerhalb gemacht oder beim Kunden selber. Das ist auch oft der Fall in dem Segment. Und ansonsten bedient man halt viele Fans und Enthusiasten, was ja extrem schön ist, muss man auch dazu sagen. Ja. Es ist halt, klar, ein gewisser Abstand gehört auch dazu, einfach ein sogenannter Respektabstand, aber klar, gerne mal reinkommen, Fotos machen und wenn ich jetzt nicht zu beschäftigt bin, nehme ich mir auch gerne mal Zeit für den einen oder anderen Fan.
Das machst du wirklich,
muss man schon sagen.
So, ja. Lass uns mal über so richtige Hardfacts reden jetzt, ne? Lass uns mal über Geschwindigkeit reden, wenn wir schon über Autos reden und über so Zeug und dann immer so, ja, da kannst du anschauen, aber immer so richtig so Gas geben. Was ist die höchste Geschwindigkeit, die du jemals gefahren bist?
400 bin ich leider noch nicht gefahren. Die Option gab es jetzt nicht, aber nicht so weit weg. Ich meine, es waren knapp über 360.
Bist du selber gefahren oder mitgefahren?
Ja.
Okay, also was für ein Auto?
Das war tatsächlich ein McLaren, ja.
Mit McLaren 360?
Ja, also laut Tacho, das ist natürlich das Tacho-Toleranzen und so weiter.
Okay.
Das geht schon.
Ich habe jetzt auf der Strecke nach der Hypercar Day, bin ich ja mit dem Bugatti da hingefahren. Da habe ich 3,50 erwischt, 3,52 und ein paar zerquetschte. Das war schon schnell. Das war schon schnell. Aber die Autobahn war auch frei.
Ja, gut, das Auto ist aber extrem stabil bei der Geschwindigkeit. Ne?
Das ist das Schlimme an der Geschichte. Du hast das Gefühl, also du kannst lange Strecken. Ich habe gedacht, ich steige da aus und bin tot. Das ist wie mit dem Golf dahinfahren. Das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber das ist echt. Das Fahrzeug ist so gebaut, da passiert nichts. Ne?
Nee, also.
Auch hohe Geschwindigkeiten, 280, denkst du so.
Reisegeschwindigkeit.
Ja. Also ohne Witz, das ist die Geschwindigkeit dahin, das ist ja auch das Spannende.
Gut, jetzt hast du einen mit etwas mehr Aerodynamik, deswegen ist das so ungefähr auch so die Geschwindigkeit, wo das dann auch aufhört.
380, glaube ich, fährt er, ne?
350 in der.
Echt jetzt?
Ja, bei knapp über 350. Du müsstest in den Begrenzer gefahren sein.
Nee, wir hatten noch Luft.
Hat man Luft gehabt?
Es war noch Luft. Also wirklich, ich hätte noch Luft
gehabt zum Drücken. Dann müssen wir es mal zu zweit ausprobieren.
Ja, machen wir mal. Also Patrick war ja dabei. Wir haben ja dann, du kannst ja dann so die Endgeschwindigkeit auch auf der rechten Seite sehen.
Genau,
deswegen, ich glaube, der hat sogar fotografiert.
Cool.
Aber da war schon noch Luft. Also ich habe das Gefühl gehabt, da geht noch was. Ich war nicht das Gefühl gehabt, das Fahrzeug hat jetzt hier gerade sein Ende erreicht.
Also gehen tut da auf jeden Fall was. Also der Hersteller denkt sich natürlich was dabei, weil jetzt in dem Fall hast du einen Negativsturz, einen leichten. Also das Auto wird ja ein bisschen nervöser bei den hohen Geschwindigkeiten und hat natürlich mit etwas mehr Downforce.
Wir reden schon über das gleiche Auto, oder?
Ja, schon.
Also tatsächlich. Also ich musste echt sagen, wenn ich jetzt so ein, das wird Ferrari jetzt nicht gern hören, aber würde ich nicht in die Geschwindigkeit fahren. Also würde ich nicht machen. Also mit 57 könnte ich mir vorstellen, aber da bin ich schon mit Bugatti bist du gut aufgehoben.
Es kommt auf das Modell drauf an, was man halt fährt und wie das Auto halt dafür gebaut ist. Man darf jetzt nicht vergessen, das Modell, was du jetzt hast, ist halt jetzt schon das agilere. Mhm. Ja, also ist mehr für Handling ausgelegt, deswegen auch da in der Hinsicht limitiert. Mhm. Ja, weil der Hersteller will einfach gewährleisten, dass du jetzt so mit einem, zum Beispiel mit einem Chirage Sport, deine 420 fahren kannst. Also und zwar sicher. Mhm. Das ist ja eigentlich die Idee an der ganzen Geschichte. Mhm. Und dann geht der Begrenzer rein, was eigentlich auch spannend ist, dass ein Auto bei 420 km dann limitiert ist, ne?
Scheiße, geht nicht schneller, bist du. Sakrament nochmal. Also, weißt du, wenn ich jetzt so mit dir drüber, irgendwie hört sich das Ganze ja so wie ein Traumjob an. Also, irgendwie jeder möchte Hypercars, du hast sie den ganzen Tag. Ist es wirklich ein Traumjob?
Für mich ist es ein Traumjob. Nochmal zu der Thematik, wo Sonne ist, ist immer Schatten und auch es ist viel Arbeit. Also wir geben wirklich schon mehr wie 100% für jeden einzelnen Kunden.
Also, weil es länger dauert, so ein Auto zu verkaufen oder was würdest du sagen?
Der Prozess ist nicht immer länger, würde ich jetzt gar nicht sagen. Manchmal sogar viel, viel schneller, wie jetzt bei BMW und Co. Also ich kenne ja die beiden Facetten, das ist ja das Schöne. Du bist halt nur bei den Volumenmarken, in Anführungszeichen, einfach beschränkter. Ja. Und wenn du jetzt dann natürlich, oder auch die, wie soll man sagen, die Nutzung ist einfach eine andere. Wo du jetzt einfach ein Firmenleasing machst bei BMW und Co. mit irgendwelchen Abrufscheinen, machst du jetzt dann natürlich ein spezielles Restwertleasing bei einem Hypercar und schaust auf den Zinssatz und möglichst einen Wertverlust. Also es ist einfach ein ganz anderes Thema. Also es ist beratungsintensiv. Für mich ist es ein Traumjob. Ich würde es auch gerne ganz viele Jahre weitermachen, was ich auch dann werde. Aber man muss halt tatsächlich, also ich zahle schon auch teure Preise. Also das muss ich ganz offen ehrlich sagen.
Ja, wie alle erfolgreichen Menschen dann in dem Moment.
Ja. Ja. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt eine normale 40-Stunden-Woche, die ich da jetzt mache.
Also das ist auch, muss ich auch als Kunde sagen, du bist schon präsent greifbar. Also ich bin froh, dass du immer greifbar bist, weil auch du hast deine freie Zeit. Aber ich würde behaupten, wenn ich dich am Sonntag anrufe, du wirst auf jeden Fall nachfassen, was ist.
Ja klar, mindestens, also schon, logisch.
Das ist schon krass.
Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, früher, bevor ich jetzt Papa geworden bin und geheiratet habe, war ich wirklich Montag bis Sonntag 24/7
erreichbar. Ja, du bist ja auch ein kleiner Workaholic, ne? Muss man das sein, um so ein erfolgreicher... Pass mal auf, Thema Erfolg. Wie viele Bugattis hast du schon verkauft?
Das ist eine gute Frage.
Ich stelle meistens gute Fragen.
Das ist eine gute Frage. Sind es knapp 20, würde ich jetzt sagen?
Krass.
Knapp über 20.
Also ich mache ca. 5 Millionen,
das ist schon... Ich mache es 2 Jahre offiziell, aber ich sag mal zuvor, auch im Pre-Owned, also mit wo du deinen ersten von mir bekommen hast, war ich noch nicht offiziell Bugatti, darf man nicht vergessen. Also es ist ja dann erst ein paar Monate später dann offiziell geworden. Und zuvor durfte ich schon mal einen verkaufen. Also müsste ich mal genau zählen. Ich kann es gerade nicht
beantworten. Aber ist ja krass. Ich meine, du musst mir was für Summen das sind. Ich meine, wir reden, das ist ja nicht, da verkaufst du eine 2,50 Euro, das schon hart.
Gut. Schon geil. Es hat ja Gründe, warum Bugatti den Standort München ausgesucht hat und auch natürlich auch die Dörr Group in dem Moment. Wir zählen definitiv zu den erfolgreichsten Händler der Welt, muss man dazu sagen. Also ich würde jetzt vielleicht noch mehr erzählen, aber es ist noch nicht ganz offiziell, deswegen...
Ja, machen wir einen Haken, machen wir einen zweiten Podcast. Jetzt pass auf, aber zum Thema Erfolg gehört ja auch, dass du Menschen abdeckst, die vielleicht ein bisschen spezieller sind im Leben, trotz alledem, auch wenn es jetzt nicht, das, den ich jetzt gerade reden werde, ist ja kein normaler Kunde im klassischen Sinn, aber... Wie kommt man in ein Video mit Andrew Tate?
Wieso wusste ich, dass sowas passiert? Gut, das war ja, also das eine Video war ja, glaube ich, relativ noch in der Corona-Zeit, wenn ich mich erinnere. Gut, man kennt sich in dem Segment, also er ist ja auch Bugatti-Fahrer, ja, darf man auch nicht vergessen, den mit fast berühmtesten Bugatti, mit den goldenen, mit dem Thema What Color Is Your Bugatti, ist er ziemlich viral gegangen. Nein, aber ich kenne ihn tatsächlich von der McLaren-Seite. Also ich habe ihn mit McLaren beliefert. Ich glaube 2016 und 2017 haben wir das erste Mal kennengelernt. Und auch diesen Prozess, den er durchgemacht hat, habe ich begleitet. Ja, und dann hat er mich halt mal gefilmt, ja. Das ist oder bei der Auslieferung halt zumindest.
Und was machst du heute so? Ich mache ein Video mit Andrew Tate. Okay. Völlig normaler Kunde, läuft bei dir so.
Ja gut, damals kannte man den tatsächlich so nicht. Also das hast du dann wirklich wissen wollen, wenn man den jetzt gegoogelt hat. Also ich habe, wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich auch erstmal gedacht, okay, interessanter Mensch, mal gucken. Also ich habe damals eine Visitenkarte von ihm gekriegt und ich soll ihn doch mal bitte anrufen. So war tatsächlich irgendwo das Kennenlernen. Und ich habe die ganz sicher irgendwo noch. Und der hat viele Berufsbezeichnungen auf dieser Karte gehabt, da erinnere ich mich noch.
Aber das ist immer beim wichtigen Punkt. Welche, muss ich fragen jetzt, weil du Top-Kunden hast, welche deiner Top-Kunden musste man in meinem Podcast?
Mir fällt mit Sicherheit der eine oder andere ein, ja.
Vielleicht kannst du in das YouTube-Video mal schreiben, gibt es irgendjemanden, wo du sagst, hey, der muss im Podcast, dann kann Erwin mal gucken, ob er auf seiner Liste steht. Und dann können wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Würde mich übrigens grundsätzlich freuen, wenn du so ein paar Leute mal wo du sagst, Mensch, also wenn ich den mal im Podcast hätte, fändest du lustig. Lass uns mal über deinen Arbeitgeber sprechen. Ich meine, ich habe eine sehr enge Verbindung inzwischen auch zu Dörr, das ist ja auch bekannt. Es ist ja auch ein etwas spezieller Arbeitgeber, würde ich sagen. Wo siehst denn du da den mein Arbeitgeber muss speziell sein, damit man lang bleibt. Jetzt bist du schon sehr lange da. Jetzt erzähl mal.
Na gut, letztes Jahr sind offiziell 10 Jahre Dörr Group. Du hattest zuvor noch 1,5 Jahre
McLaren. 22 fast. Jahre alt, ne? Ich meine, du bist ja fast in die Pubertät reingekommen.
33, ja. Aber ja, ich habe mit 21 angefangen. Also ich war sehr, 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 sehr jung. Also das war, ja, also wäre ich nicht so jung gewesen, hätte ich wahrscheinlich diesen Shit auch gar nicht so gewagt. Also bin ich ganz offen. Also der Rainer Dörr und auch die gesamte Familie, also Hammer. Also ich schaue da gerne immer hinauf, was alle leisten. Es ist extrem familiär und das macht es tatsächlich halt einfach irgendwo aus. Und jetzt ist dann doch schon so, dass wir ein extrem großes Draht drehen, also in dieser Supersportwagenwelt, weil Volumenmarken haben wir nicht. Mhm. Also wir haben nur Produkte, die mit Spaß zu tun haben eigentlich. Mhm. So muss man sagen, Emotionen, Spaß und das ist halt schon sehr schön, auch dieser Zusammenhalt. Also wir haben viele, also vor allem auch im Vertrieb bei uns, viele, die halt schon seit vielen Jahren dabei sind, muss man einfach sagen. Es macht schon Spaß. Du warst ja jetzt auch auf unserem Main-Event dabei, am Hockenheimring, und da hast du ja gesehen, es erzählt sich.
Krass.
Das muss man gesehen haben, was da passiert bei uns, um unfassbar. Das zu verstehen.
Ja.
Und es ist alles andere als normal, aber in einer positiven Hinsicht.
Ja, also ich meine, das ist spannend an der Geschichte, weil jetzt nehmen wir mal einen Hypercar Day. Das war ja unfassbar, was da für Autos standen. Da gab es ja nichts, was du im Hypercar-Segment und Sportwagen-Segment nicht da war.
Ja.
Und das war normal. Also das finde ich, also es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber du hast keine Berührungsängste durch Dörr irgendwie. Diese Firma ist so familiär, dass man das Gefühl bekommt, das ist okay, es ist was Besonderes, aber du wirst nicht ausgegrenzt, wenn du das Besondere in deinem Leben noch mehr hattest, sondern es wird eher so, hey, das ist besonders, komm mit dazu, werd besonders. Das ist schon eine eigene Welt, die man da entsprechend geschaffen hat.
Aber es lässt sich ganz, ganz einfach erklären. Irgendwo muss man ja anfangen, egal im Leben, ja. Also auch mit Sachen Auto, du fängst halt an, M3, ja, AMG, Porsche, und so weiter und so weiter. Und das entwickelt sich halt einfach auch. Und das ist, und dieses Forum bietet das ja auch. Du siehst ja im Endeffekt, du hast jetzt vielleicht einen gebrauchten Supersportwagen gekauft und dann lernst du jemanden kennen, der jetzt einen Bugatti fährt oder halt reine Track-Autos, weil das machen wir ja auch. Und wenn man auch so schaut in der Dörr Group, wir fahren DTM, Motorsport seit Anbeginn. Ja, also die Söhne vom Rainer Dörr nicht ganz erfolgreich unterwegs mit. Also das ist schon alles extrem, extrem interessant. Ja.
Was ich merke, ist, dass junge Menschen das schon anzieht. Also wie gesagt, dass bei dir Praktikum anfragen ist irgendwie gefühlt ständig so, immer wenn ich bei dir im Showroom bin, kommt irgendeiner rein und sagt so, kann ich ein Praktikum bei euch machen? Das ist ja nicht die zwingend beste Variante, diesen Weg anzugehen. Deswegen wäre es super, wenn du mir mal sagen könntest, okay, den jungen Zuhörern vor allem, jetzt, wenn du sagst, okay, ja, 22, 21, mit 32 gefühlt einer der Top-Verkäufer der Welt, was jetzt Bugatti angeht, das muss man auch mal von sich sagen können. Ohne das habe ich jetzt gesagt, übrigens nicht eher, ne? Unabhängig davon, wie würde das ablaufen, wenn so ein junger Mensch sagt, ich habe Perspektive, ich bräuchte Perspektive, will Perspektive, was ist der beste Weg jetzt bei dir oder auch bei dir anzuhaken und sagen, hey komm, gib mir mal eine Chance.
Gutes Thema Praktika ist schon echt ein Thema, weil ich einfach, also wir sind in München bei Bugatti in der Two-Man-Show. Ja? Wir haben den Alex in der Werkstatt, den kennst du ja auch mittlerweile sehr gut, und es gibt mich in München. Und that's it. Und ich bin nicht jeden Tag da auch, sondern ich bin auch mal unterwegs, und weil klar, den Kunden reist du hinterher. Die beste Möglichkeit, uns zu erreichen oder mich, einfach eine E-Mail zu schreiben. Ja? Also es bleibt keine Mail unbeantwortet. Anrufen ist meistens immer ein bisschen schwierig, weil ich einfach sehr viel am Telefon bin, logischerweise. Deswegen einfach eine Mail mit einer Bewerbung, mit einem kleinen Lebenslauf.
Also ganz klassisch,
bisschen, ganz klassisch, ja. Und dann geht es bei uns in die HR und dann wird halt geschaut, wo wir gerade eventuell auch die Möglichkeit haben oder sogar Bedarf. Und natürlich hat man auch Möglichkeiten, dass man halt mehrere Abteilungen mal durchschaut und dann schaut man auch mal bei uns vorbei, bei Bugatti logischerweise.
Ja, das ist auch was ich euch mitgeben möchte. Ich meine, glaubt nicht, also wirklich, die Welt, die jetzt gerade aktuell ist, suggeriert euch, dass es total easy ist, sofort alles zu bekommen. Glaub mir, es ist nicht easy. Aber er hat ja auch gerade gesagt, es gibt viele Sachen, die er verzichten musste, auch in der ganzen Zeit, bis er jetzt so erfolgreich auch ist und weiterhin bleibt und so weiter. Da ist unfassbar viel Verzicht dabei. Und Verzicht ist es halt auch, zu sagen, okay, ich muss mal unten anfangen, in Anführungszeichen, so beschissen, wie sich's anhört, aber du kannst halt nicht bei Bugatti einsteigen. Also die, wenn du ein Praktikum machen möchtest bei Bugatti, was willst du da auch machen? Du hockst, was machst du dann? Das Auto putzen? Darfst du dann hinfassen, weil es für Versicherung. Kaffee bringen? Die meisten Kunden sind zu Hause, wenn man sie betreut. Und das ist halt eine andere Welt. Und du musst überlegen, wie komme ich da hin? Also nicht, ich will das jetzt haben, sondern wie komme ich dahin, wo ich hin will? So wie Erwin das jeden Tag macht. Und da musst du auch für dich überlegen, ist es der Weg, der richtige, da reinzugehen, irgendwie ein komisches Bild abzugeben, weil du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du ansprechen solltest, oder ist der normale Weg erstmal der bessere und dann hartnäckig bleiben, dranbleiben und dann vor allem aber Einsatzbereitschaft zeigen. Wenn du so ein Praktikum hast, nicht erwarten, sodass du jetzt einen Bugatti verkaufen darfst oder dreimal am Tag mit einem Bugatti rumrollst, sondern einfach die Kleinigkeiten machen, die keiner von dir erwartet, um Aufmerksamkeit zu erregen in etwas, wo keiner denkt, so geht, dass es hilft. Also wirklich eine Hilfe sein im Praktikum. Nicht irgendwie der den Kaffee kocht oder so, sondern es automatisch machen, den Kaffee zu kochen, um dann Aufgaben zu bekommen, die man von den Praktikanten halt nicht erwartet, dass die gemacht werden, weil du dich aufdrängst und weil du sagst, du willst und es auch gut erledigst. Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Aber leider ist es halt einfach so, die Menschen glauben immer, ich hab's.
Also meiner Erfahrung nach klappt das so nicht. Also Dinge passieren nicht von alleine in der Regel. Mhm. Es gibt ein paar große Ausnahmen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ansonsten, auch wenn ich überlege, wie ich damals, wie mein Bewerbungsprozess war, um in die Automobilbranche reinzukommen. Weil ich habe ja nie in der Automobil gelernt. Also ich habe eine ganz klassische kaufmännische Ausbildung im Büro hinter mir. Mhm. Schwerpunkt Buchhaltung. Also
bist ein Buchhalter eigentlich?
Eigentlich schon, ja. Ich habe dann irgendwann mal war ich dann im Mahnwesen. Also okay. Dann war ich, es war auch ganz witzig, viele Gerichtstermine. Mhm. Und dann haben alle fleißig auch immer bezahlt. Aber ich habe damals, also wir haben ganz andere Branche, wenn ich da ein bisschen ausholen kann. Wir haben Mietgeräte vermietet, also Klimageräte vermietet, so ist richtig. Ja. Okay. Also einen großen Stil. Damals ein sehr junges Unternehmen, hochspannende Branche, nach wie vor noch. Also ich habe mit einem oder anderen immer noch Kontakt, witzigerweise. Und ja, und ich saß halt da in der Buchhaltung. Ich durfte ab und zu mal mit einem Verkäufer unterwegs sein. Und ich habe dann schon gemerkt, ja gut, irgendwann mal muss ich halt einfach in den Vertrieb. Auto war eh immer mein Ding. Ja. Und witzigerweise, das war auch damals mit meinem Chef so abgesprochen. Also ich durfte da so lange bleiben, wie ich möchte. Aber jeder wusste Bescheid, dass ich dann irgendwann mal Autos verkaufe. Ja, darf nicht vergessen, ich bin damals mit einem Dreier Cabrio mit 18 zur Ausbildung gefahren, den ich mir damals extrem erspart habe, mit Hilfe Papa, logischerweise. Also war jetzt kein schlecht motorisiertes Auto zu dem Zeitpunkt auch. Und ich war immer schon Auto beknackt, aber das gehört so ein bisschen dazu, auch das, was ich jetzt tue, anders geht's nicht. Mhm. Und naja, und dann habe ich mich beworben. Ein paar hundert Bewerbungen in einer relativ schlechten Zeit auch, Automobilenzeit. Ich habe mich überall beworben, wirklich Opel, Ford, überall hin. Ich wollte halt Ziel immer BMW tatsächlich, was dann schlussendlich wurde. Ford, Opel hat mich abgelehnt, interessanterweise. ich wollte eigentlich nur keine Ausbildung, sondern einfach nur tatsächlich ein Junior oder sowas machen. Also wirklich den Verkauf erlernen, wenn man so möchte. Das war eigentlich so das Ziel. Und ich habe halt verstanden, dass die großen Konzerne einfach die besseren Ausbildungen halt anbieten. Mhm. Und was bringt nichts? Also, weil ich einfach in dem Sekund, was ich jetzt tue, anders verkaufen muss, wie derjenige, der jetzt ein Opel oder ein Ford oder ein BMW, ein Mercedes, Audi verkaufen tut. Das ist was komplett anderes. Also, das ist nicht vergleichbar. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt einer wirklich das Verkaufen bei mir erlernt, der würde dann bei so einer Marke nicht sehr erfolgreich sein. Mhm. Ja. Ja, gut, ich habe es halt umgekehrt gemacht, muss man dazu sagen. Aber gut. Man hat mich auch bei BMW Bolidenverkäufer genannt, so mit einem zwinkernden Auge, weil ich immer die großmotorvolumigen Autos verkaufen wollte, nicht die 1er BMWs. Und das war.
Ich hätte gern 1er. Nix, du kriegst einen 7er. Damals bin ich sicher nur 12 Zylinder.
Ja, die haben damals unter 500 Euro im Leasing gekostet. Ja, gell? Die Zeit gab es auch so. Ja, 37D erinnere ich mich auch noch gut daran.
Hei, Also ich da gefahren, ich weiß es gar nicht. Das ein Audi wahrscheinlich.
Ja, also ganz was anderes, ganz was anderes. Und aber da lernt man tatsächlich den Verkauf. Was ich gemacht habe bei BMW war, eins habe ich ganz vergessen. Ich habe bei BMW den Helmut Zöllner kennengelernt beim Bewerbungsgespräch und da waren wir uns einfach extrem sympathisch und so ist dann auch die Beziehung entstanden. Und er war ja auch, ich meine, der jüngste Verkaufsleiter hier im Porsche-Zentrum in München. Am Olympiapark und dann auch Geschäftsführer. Mhm. Also ganz, ganz, ganz früher.
Krass, okay. Wusste ich gerade von ihm.
Ja. Jetzt ist er immer noch in der Geschäftsführung bei Bentley.
Ich weiß nicht, er ist bei Bentley jetzt. Okay, liebe Grüße gehen raus.
Ja, unbedingt.
Wie ist denn das, wenn jetzt einer bei dir reinkommt und sagt so, hey, Praktikum, okay, klappt das. Wenn er aber lieb ist, darf er sich in so einen Bugatti mal reinsetzen?
Sehr heikles Thema. Grundsätzlich sehr gerne von meiner Person aus. Es kommt tatsächlich stark darauf an, ist viel los.
Ja, ja,
habe ich Kunden im Showroom? Sind es Kundenfahrzeuge? Dann nicht. Mhm. Also es sei denn, der Kunde ist sehr offen und das ist ganz klar kommuniziert. Ansonsten geht das einfach nicht. Also
ja klar, kommen wir
auch warten. Ich würde jetzt auch nicht wollen, dass jeder in meinem Auto hin und her rutscht, ohne Wenn und Aber. Dass, wenn es zum Verkauf steht, spielt ja keine Rolle. Sondern, aber wenn es unser Fahrzeug ist und wenn es wirklich mal ruhig ist, Fragen kostet nichts.
Ja.
Und dann bin ich auch ganz offen, geht oder geht nicht im Moment.
Das kann ich auch zurückgeben. Also ist bei mir auch, ich finde es total cool, wenn Kinder da mich fragen. Also wir waren jetzt erst beim bekannten Döner hier in München, hab mein Auto da stehen gehabt und haben da mein Döner da reingedrückt. Rocke hat zugeguckt und sich totgelacht, wie ich mein Döner esse. Und dann kam ein Kiddy und hat gefragt, ob er ins Auto einsteigen kann. Wir waren mit dem kleinen Ding da. Und gesagt, ja klar, Mut wird belohnt, freilich. Und dann habe ich ihn reinsetzen lassen. Der war total hyped und dann fotografiert und so. Ich mag das, also wenn Menschen dann da Perspektive haben. Und ich sage aber auch ganz deutlich, jedes Mal, wenn die Kinder aussteigen dann, dass es jetzt nicht darum geht, das Bild von dem Fahrzeug im Kopf zu halten, sondern die Frage des Bildes, wie kann ich selber irgendwann mal da drin sitzen,
richtig,
und zwar jeden Tag.
Richtig.
Und wenn man das als, wenn da nur ein Funke dafür zündet, dass einer von denen dann so ist, dass es dann kriege ich was zurück, Karma ist a bitch, und zwar im Positiven, im Negativen, also von daher. Das ist,
aber es sind tolle Erlebnisse. Also das ist etwas, was ich jetzt auch viel bei McLaren gemacht habe, wenn ich unterwegs war. Es gab eine Zeit, wo ich viel mit dem McLaren unterwegs sein musste, weil es gab ja nicht viele Verkäufer zu dem Zeitpunkt. Also bin ich auf jeder Veranstaltung, fast jeder Hochzeit rumgetanzt mit so einem Auto. Und auf dem Weg dahin wurdest du schon vereinzelt angesprochen. Und das ist erstens einfach ein super positiver Effekt für einen selber. Das ist irgendwie cool, weil es einfach, du teilst was Besonderes. Und du setzt Ziele,
ja,
bewusst oder unbewusst. Und auch wenn so Fragen kommen, ja, wir haben die alle ein Lotto gewonnen, die so Fahrzeuge kaufen, sondern nein. Also ich versuche auch immer bewusst, weil ich einfach viele Lebensstories kenne durch meinen Job. Und die meisten, die sowas fahren, die haben sich selbst erarbeitet. Ja,
das, wie viele Lottogewinner gibt es auch? Ich meine, da muss man überlegen, wie viele Autos verkauft man.
Ehrlich, ich habe noch keinen einzigen gehabt. In den letzten 12 Jahren habe ich, also ich kenne ein paar, die haben irgendwann ein bisschen was gewonnen, haben es in der Regel nicht mehr, sondern es ist alles wirklich hart erarbeitet.
Ja.
Also mit ganz wenig Ausnahmen.
Ja, also ich habe auch noch nie ein Lotto, also wenn du ein Lotto mal gewonnen hast, mein Podcast, ich würde gerne mal einen Lottogewinner beraten, gerne auch größere. Es gibt ja so diese Euro-Checkpot 100 Millionen, ne? Also... Hier, ja. Aber ich kann mir noch keinen kennenlernen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also von daher, ja. Ich wollte dich noch was fragen zum Thema Bugatti, aber ich würde noch gerne noch was anderes reinschmeißen, weil so ein bisschen Eigenwerbung in dem Moment für Dörr würde ich auch gerne machen, weil ich ja echt lange gebraucht habe, auch mit dem Thema McLaren, bis ich mich damit anfreunden konnte, weil ich auch Angst hatte, das Fahrzeug irgendwie, das Thema McLaren kann keiner einschätzen. Also was ich gemerkt habe, mir haben das Leute mal erzählt, McLaren kann keiner einschätzen. Ferrari weiß, was Ferrari ist, Aston Martin kennen auch die meisten, sehr edel, kostet Geld, Porsche weiß auch jedes Kind, aber McLaren weiß keiner, was ist das jetzt für ein Auto. Und ich habe bisher nur positive Erfahrungen mit dem Fahrzeug. Also gerade weil man eben es nicht einschätzen kann, die Leute fragen und das ist halt einfach ein unfassbar auffälliges Auto. Qualität ist inzwischen auch super, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte keine Werbung machen, Schleichwerbung, das ist da von mir, schreiben wir irgendwo Werbung hin, das ist mir völlig unbewusst. Ich bin echt überzeugt davon. Aber es ist schon, es ist halt ein spezielles Auto und das Fahrzeug kann halt einfach verdammt viel. Und das, wenn du jetzt dir Sportwagen suchen willst oder so, dann schaust dir echt an, weil ich habe echt zu lange gebraucht, um mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich weiß gar nicht warum, ich habe einfach... Irgendwie hat es nicht gepasst im ersten Moment oder auch in meinem Kopf nicht gepasst, aber jetzt denke ich mir so, hey, hätte eher passen dürfen.
Ja, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, also jetzt nicht nur um McLaren, sondern bei dir hat es damals mit dem Auto nicht gepasst, das war noch nicht dein Auto.
Ja
und,
irgendwie.
Und jetzt ist einfach auch das richtige Produkt für dich da gewesen und jetzt bist du halt zu Hause, sagen wir es mal so.
Ja, muss man schon so sagen.
Und das Fahrzeug kann halt alles, also die Spreizung von einem McLaren ist halt irre, das können andere Hersteller so nicht. Und auch die Exklusivität alleine, also die Marke alleine, klar, vielleicht ist das Branding von Ferrari etwas besser, aber die haben auch deutlich länger Vorsprung.
Naja. Ja. So. Viel mehr Zeit zur Entwicklung gehabt und so weiter. Wobei, mir fällt gerade ein, mein erstes Auto von McLaren war ja die Elva. Ich habe den Elva noch von 57 gehabt.
Stimmt.
Aber das war ja auch ein Thema, wo ich gesagt habe, lieber kaufe ich so ein Fahrzeug, das ein bisschen spezieller ist. Und wir haben jedes Mal, wenn wir mit dem Auto fahren, eine unfassbare Freude, weil es einfach ist total bescheuert, braucht kein Mensch. Laut, Helm, wir können miteinander quatschen, müssen das bis hier hoch machen, aber es ist einfach Mega. Das Einzige, was ich mir jetzt gekauft habe, sind neue Helme, weil die McLaren, also die Elva-Helme, die sind mit dem, könnte man bei Daniel Abt auf dem Video gucken, da ist man mit dem Helm durch die Gegend gerauscht. Das ist unfassbar. Das ist auch, das, also wirklich, der Helm ist scheiße. Also muss man deutlich sagen, das Auto ist genial, aber.
Es gibt verschiedene Größen, also vielleicht.
Ja, so, das hat, das pfeift da unten rein, das ist wirklich so ein Dinghelm da.
Er ist doch aerodynamisch geformt eigentlich.
Na, das ist für den Arsch.
Also, ich bin das Auto ohne Helm gefahren.
Genau. Also, den wollte ich jetzt sagen, fast ohne Helm oder mit dem gescheiten. Wenn jetzt die Leute zugucken, und sagst so, ey, ich bin total motiviert, ich brauche jetzt so einen McLaren oder brauchst so einen Bugatti oder irgendwas. Wie ist es? Gibt es da Rabatte im Hypercar-Bereich? Wird da über Rabatte geredet?
Was heißt Rabatte? Ja, Rabatte. Es gibt halt immer mal gute Konditionen im Hypercar-Bereich. Also schlussendlich im Hypercar-Bereich wird über den Preis so nicht gesprochen.
Mhm. Also aber eigentlich ist jetzt ja die Zeit zu kaufen. Ne? Jetzt ist also, wenn ich jetzt überlege, vor 2 Jahren war es im Hypercar-Bereich noch wilder. Jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt mal zu kaufen, weil die Preise sind schon okay inzwischen.
Die Preise sind besser geworden. Also ich sage mal, alles ist jetzt verhandlungsbereiter. Das ist einfach gerade so, diese Zeit. Es ist jetzt schon der Zeitpunkt zum Kaufen, definitiv. Nochmal, ich habe Verfügbarkeit. Also im Hypercar-Bereich geht es nicht nur über den Preis, sondern also eigentlich bekomme ich das überhaupt. Mhm. Weil schlussendlich der Markt reagiert ganz extrem auf ein verkauftes Auto. Mhm. Und wenn ein verkauftes Auto vom Markt verschwindet, dann kannst du den nahezu bestimmen als Eigentümer, wenn kein weiteres Fahrzeug auf dem Markt ist. Mhm. Und das ist hoch, hoch, hoch spannend, muss man schon sagen. Mhm. Und das merkt man schon. Ja, jetzt hast du halt schon das eine oder andere Fahrzeug, was halt verfügbar ist.
Und würdest du eher sagen, Geldanlage Hypercar oder Uhren?
Sehr schwere Frage, würde ich sagen. Also ich habe eine ganz dezente Uhrenaffinität, würde ich mal behaupten, seit ganz, ganz vielen Jahren schon. Also eigentlich seitdem ich ein bisschen Geld verdient habe, hänge ich in Uhren drinne. Ich würde es auf demselben Level packen ungefähr. Ja, also schlussendlich, der Gewinn ist immer irgendwo im Einkauf. Ja, und dann jetzt auch in den Investitionen genau dasselbe Spiel. So bist du Profi. Und ich denke jetzt mal, wenn du ganz offiziell eine spezielle Uhr bekommst, Rolex Daytona, riesengroße Wartezeit, wenn man so möchte, wenn man die jetzt zu einem vernünftigen, zum ganz normalen Kurs bekommt, bist du gut aufgestellt. Ja, dann ist es definitiv eine Investition, würde ich jetzt behaupten, ja, weil es einfach immer schon eine sehr beliebte Uhr war. Und ähnlich ist es bei Fahrzeugen halt auch, ja. Das ist so, wenn man die ganz offiziell bekommt, ist man der Profiteur später, definitiv. Ja. Und ansonsten muss man halt schauen, dass die Konstellation passt.
Ja. Klar. Und am besten über eine Holding, aber da kann man ja drüber reden, wenn ihr Mandat werdet.
Genau.
Letzte Frage. Und auch hier freue ich mich auf eine politisch korrekte Antwort. Gibt es ein Hypercar, das du definitiv nicht empfehlen würdest?
Das kann ich so gar nicht beantworten, weil.
Ach doch, das kann, du willst nein,
kann,
nicht.
Kann ich nicht. Also es gibt.
Ach,
also weil jeder Mensch hat andere Geschmäcker. Ja, das ist bei allem das ist einfach so. Der eine findet, jetzt mal angenommen, wenn du jetzt keinen Bugatti bekommst, ja, was machst du denn dann? Aber unbedingt jetzt einen Hypercar möchtest.
Was ist ein Hypercar? Das ist immer die Frage noch.
Das ist genau die Frage. Mhm. Ja, also ich würde jetzt behaupten, Bugatti hat Hypercar definiert, damals mit dem Veyron, mit einer Million Euro, 1000 PS. Also das ist eigentlich irgendwo so die Benchmark, wo man sich hinbewegt. Ja, ohne den Veyron. Gut, das kann jetzt stimmen oder nicht, wäre Pagani nicht so preisintensiv, ja, würde ich jetzt behaupten. Und auch jetzt Hersteller wie auch Ferrari, Lamborghini und auch McLaren.
Hätten sie nicht getraut.
Genau. Und vor allem jetzt nicht diese Preisanstiege, muss man einfach dazu sagen. Ja.
Apropos, was kostet ein Tourbillon, wenn man konfiguriert?
Gut, Grundpreis sind 3,8 netto aktuell. Also ich würde immer mit 20% Optionen rechnen. Ja, da kommt halt immer noch ein bisschen was on top ungefähr. Aha. Da ist man so in der Midrange, aber gut, das ist.
Das ist schon Wort, ne? Das ist schon verrückt eigentlich.
Das ist ja ungefähr das, was du machst. Du bist ja praktisch ein sehr individueller Mensch.
Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Nein, individueller Mensch in deinem Tun. Also du beratest deine Kunden ja auch sehr extrem individuell nach deren Bedürfnisse. Ja. Und das ist halt ein Unterschied, ob du jetzt ein 3er BMW bestellst, wo du jetzt so und so viel Ausstattung hast. Gut, die haben eine Individualabteilung, wo du ein bisschen was Besonderes machen kannst. Mhm. Und bei Bugatti ist es fast grenzenlos. Ja, also jetzt beim Tobi, da hast du jetzt ein Tacho, was eigentlich jetzt, es ist Watchmaker, ja, also da hast du 16 Rubine in dem Tacho. Natürlich kannst du auch Materialien wählen, also die haben eine Basic-Konfiguration, wo du wählen kannst und dann kannst du natürlich schon anfragen, hey, du willst Roségold, ja, oder du willst Diamantbesatz, das geht mit dem Tacho. Geht auch in anderen Interieurteile. Also es gibt einen Supersport zum Beispiel in der Welt, der hat genau das gleiche Roségold in einem Auto verbauen lassen, wie Rolex beliefert. Also sprich, Rolex hat das Roségold dem Kunden geliefert oder Bugatti, damit die das im Auto verbauen. Ja, damit es halt entsprechend passt, weil der findet das halt toll.
Das ist halt geil, ne?
Ich weiß nicht, was die Option gekostet hat, aber du kennst es im Auto, also alles, was im Endeffekt hier aus, also schön hier Aluminium ist oder beziehungsweise Metall, das ist ja immer aus einem ganzen Stück gefräst. Bei Bugatti darf man ja nicht vergessen, das ist ja irgendwie zusammengeschmolzen und dann in Form gebracht. Nee, ist aus einem Block gefräst. Und keine Ahnung, also wir stehen ganz, ganz, ganz hoch, sechsstellig, nur für diese goldenen Interieurteile, ja.
Es ist halt in dem Bereich wirklich crazy. Ich habe beim W1 habe ich ganz schön geschluckt, also das der McLaren-Nachfolger vom P1.
Ja.
Die Preisanstiege sind schon heftig am Supercup-Bereich, das ist schon krass.
Aber auch da musst du halt unterscheiden, also wo ordnest du den W1 ein? Ja, das ist halt jetzt im Endeffekt, du hast jetzt aktuell nur den F80 von Ferrari als Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen und der ist 1 Million teurer und den gibt es doppelt so oft. Und hat 2 Zylinder weniger. Ja. Also dafür vergessen, W1 hat immer noch einen 8-Zylinder Hybrid und Fahrleistung wie der Scirocco Sport ungefähr. Das ist schon
geil.
Spannendes Auto, also total, total geil. Und da liegen wir bei 1,85 plus Steuer plus Optionen. Natürlich ist es viel Geld, aber ich habe das Auto genauso eingeschätzt. Der McLaren P1, damals 2013, der lag bei 860, 870 netto. Das ist die ungefähre Inflationskurve in der Zeit, in den letzten 10 Jahren.
Ja, gut gerechnet, aber... Autohersteller müssen ja auch was verdienen. Aber ich finde es ein tolles Auto. Aber so, das ist ein Thema, ich glaube, wir werden in 10 Jahren immer noch über das Thema reden können.
Klar.
Und ich bin sehr dankbar, dass du heute so offen auch über das Thema gesprochen hast. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du sagst, du möchtest das Thema Praktikum, ne, wie gesagt, denk dann per Mail auf der Homepage, das geht.
Ja. Oder vielleicht ein Fahrzeug kaufen.
Das wäre der zweite Punkt gewesen. Wenn du ein Fahrzeug kaufen möchtest, kannst du mir auch gerne schreiben. Kannst du mir auch gerne Instagram schreiben, dann verknüpfe ich euch. Oder ihn halt direkt anschreiben, ist gar kein Problem. Und jetzt würde ich sagen, genießen wir noch ein bisschen das Wetter. Heute ist sehr schön. Ich spiele hier die ganze Zeit schon beim Ring rum. Es ist so warm hier, dass meine Finger zu dick sind.
Das ist kuschelig hier bei dir.
Das ist schon lang. Genau. Und alle anderen, die in Zukunft gerne automobile Freuden erfüllt haben möchten, ich würde sagen, einen besseren Kollegen für den Bereich und dann vielleicht auch irgendwann Freund, kannst du gar nicht finden, was das Thema angeht. Ich habe auf jeden Fall meinen Menschen gefunden an meiner Seite für den Bereich und danke für den heutigen Podcast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Hab mich sehr gefreut. Liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Erwin.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonique AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.